Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Ich bin der Micha. Es ist 10 Uhr morgens am Sonntag. Es ist viel zu früh für den Podcast. Und bei mir zu Gast ist der Thomas. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüß dich. Und wenn du zu Gast bist, Thomas, dann ist es meistens schon, ich habe immer denselben Einleitungssatz, ne? Wie langweilig. Aber dann ist es wirklich meistens ein Indiz dafür, dass wir heute über ein japanisches Spiel reden. Und zwar über ein japanisches Rollenspiel. Wie bitte?
Das geht um Ego-Shooter heute, na toll.
Ja, da hast du den falschen Notizzettel jetzt ausgepackt.
Naja.
Ich habe Heuschnupfen, deswegen hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht hier einen vornäsel. Wir reden heute über Trails of Cold Steel.
Genau.
Ein wunderbares JRPG. Und da werden jetzt einige sofort so zum Ausschaltknopf drücken und sagen, ja, nee, es ist wieder dieser Standard 0815-Kack, der so gefühlt alle jeden Monat ein paar Mal rauskommt. Nein, haltet ein. Diesmal ist es anders. Denn Trails of Cold Steel sieht auf den ersten Blick aus wie ein super generischer Rollenspieltitel von der Stange, wie wir ihn in letzter Zeit halt auch immer ein bisschen öfter sehen. Aber nein, dem ist nicht so. Und wir werden euch jetzt in den nächsten halben Stunde erklären, warum uns dieses Spiel, Thomas, komplett vom Hocker gerissen hat.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Wo fangen wir an? Ist das irgendwie, man fängt am besten ganz vorne an, was die ganze Reihe betrifft, für Trails of Cold Steel, Legend of Heroes, das impliziert immer so ein bisschen, dass es da sowieso schon andere Teile zu gab.
Es gibt ein bisschen was auf jeden Fall. Die Reihe ist relativ alt eigentlich und stammt aus dem Hause Falcom, die auch schon East gemacht haben.
Ja.
Es gab da schon halt so in den 80er Jahren ein paar Teile. Es gab da auf NES was zum Beispiel. Aber so richtig groß rauskam es eigentlich jetzt erst vor ein paar Jahren auf der PSP mit Trails in the Sky.
Ah ja, genau. Das ist sehr bekannt.
Genau. Das spielt im gleichen Universum wie Trails of Cold Steel. In der gleichen Welt spielt es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre vor Trails of Cold Steel. Mhm. Aber eben in einer anderen Gegend an dieser Welt. Aber also wer halt Trails in the Sky kennt, da werden auch immer wieder ein paar Anspielungen in Trails of Cold Steel gemacht.
Und Trails in the Sky war sowieso schon ein Titel, der auch unter dem PSP-Publikum relativ beliebt war. Also
genau, war ein vollkommener Geheimtipp gewesen. Der erste Teil war halt extrem lang und extrem interessant und sehr, sehr gut geschrieben. Mhm. Ist so ein bisschen ein Spiel für Leute, die auch zum Beispiel Suikoden mögen zum Beispiel. Mhm. Also halt ohne halt dieses Final Fantasy-mäßige, die Welt geht unter und der langhaarige Bösewicht macht irgendwas ganz, ganz Furchtbares. Es ist eher handfest und eher, also nicht so abgehobene Fantasy, sondern es ist halt bodenständiger. Mhm. Es geht halt eben sehr, sehr um die Figuren und weniger um dieses große, große Drama außenrum.
Es ist halt weniger Final Fantasy 13, sagen wir so.
Genau. Es ist so das genaue Gegenteil eigentlich, streng genommen. Mhm. Es hat sympathische Figuren und hat eine große, offene Welt.
Genau.
Eine Quests und sowas. Und was halt das Tragische war damals, der erste Teil war an sich hervorragend, aber halt nicht abgeschlossen. Mhm. Und es war ein langes, langes Drama, bis der zweite Teil dann doch noch auf der PSP kam. Das hat ein paar Jahre gedauert. Der kam jetzt letztes Jahr sogar noch raus.
Oh, tatsächlich?
Allerdings nur digital, aber immerhin kam er raus. Mhm. Und eine andere Trilogie, die zwischen Trails of Cold Steel und Trails in the Sky spielt, die ist bisher nur in Japan erschienen.
Ah, das ist so schade irgendwie.
Aber gut, ist auch nicht so wild. Man kann eben Trails of Cold Steel auch wunderbar spielen, ohne den ganzen Rest außenrum zu kennen. Das schmückt die Welt zwar so ein bisschen aus und macht irgendwelche Anspielungen und irgendwelche Zitate ein bisschen deutlicher. Aber das Spiel kann eben wunderbar für sich stehen.
Ja, das stimmt. Aber man merkt halt trotzdem schon, wenn man spielt, dass es irgendwie doch eine sehr, sehr große Welt ist, die auch weit über die Grenzen der Karte, die du sehen kannst, hinausgeht. Ja. Was auch cool ist. Also die gehen halt wirklich davon aus, dass da ist jetzt nicht einfach so ein Land, sagen wir jetzt mal als Gegenbeispiel so Mittelerde oder so, und was jenseits von Mittelerde ist, interessiert uns nicht, sondern das ist halt wirklich ein Planet, kann man sagen.
Irgendwie. Genau.
Also Trails ist halt irgendwie ein ganz anderer Kontinent, irgendwo weiter weg irgendwo, aber trotzdem gelten dieselben Naturgesetze und so weiter und so fort. Also es ist schon ziemlich cool, dass man im Prinzip einen ganz anderen Bereich dieses Planeten halt irgendwie nimmt, aber sagt so, okay, das ist aber isolierte Politik und isolierte Welt und anderes also Land und so.
Ganz spannend ist halt diese Welt, in der Trails of Cold Steel spielt, dieses Land. Das ist halt eigentlich so im Vergleich zu anderen Ländern halt das böse Imperium. Das ist gar nicht so böse. Ist eigentlich halt, in einem anderen Teil wird halt dieses Land halt immer so, also halt das große militaristische Imperium dann so ein bisschen dargestellt.
Genau, das ist ganz cool. Also die von außen hin, ne, sind das die Fieslinge irgendwie, aber wenn du dann selber mal drinsteckst in dieser Welt und da reingeboren wirst, so wie die Protagonisten, über Politik werden wir in diesem Podcast öfter sprechen, weil das ein großes Thema bei dem Spiel ist, aber das ist cool gemacht, dass du dann plötzlich so einen Perspektivenwechsel hast und merkst so, okay, so schlimm ist das gar nicht, das hat auch Gründe, warum das so ist, das ist ziemlich schlau gemacht, also... Ja. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Also,
Trace of Cold Steel. Gleich als charmantes Detail. Das Land ist halt relativ offensichtlich eigentlich irgendwie das ein deutsches Reich. Ja. Unheimlich vielen deutschen Namen für Städte mit Nachnamen. Mhm. Es gibt irgendwo halt so eine Mauer namens Schwarzdrache und so ein Zeug. Also dieses typische Japanisch-Deutsch-Kauderwelsch.
Aber irgendwie auch cool.
Absolut, finde ich super sympathisch sowas.
Das ist irgendwie cool. Also irgendwie haben die so Namen wie Schwarz oder Weiß natürlich. Mhm. Sprechen sie auch tatsächlich dann so aus mit so einem Schrill. Wer mal früher in Neon Genesis Evangelion geguckt hat, zum Beispiel die Asuka, das ist das blonde Mädchen in einem roten Anzug, die ist eigentlich Deutsche. Sie spricht natürlich Japanisch in der Serie und später, glaube ich, auch im Film. Ich habe die Neuauflagen noch nicht gesehen, aber es gibt dann so ein paar Stellen, wo sie dann guten Morgen oder so sagt in ihrer Landessprache und das klingt total putzig, wenn die japanische Synchronsprecherin guten Morgen und dann noch irgendwas anderes dahinter sagt. Sehr lustig. Aber so diese Aussprache hast du dann auch in der Synchro, also das ist ja alles ins Englische synchronisiert, aber auch da stolpern alle so über diese deutschen Namen. Das ist aus deutscher Perspektive immer total witzig. Dann zu hören, wie die Schwarzenegger aussprechen, ist cool. Du hast recht, also das Ganze wirkt so wie, das hat ja auch Schlösser. Mhm. Ist generell so eine Mischung aus Steampunk und wie nennt man das, wenn man so alte, also klassische Schlossdinger, da gibt's ja bestimmt auch einen Namen für.
Oh, ich muss sie gar nicht sagen, tatsächlich. Ist auf jeden Fall halt schon sehr...
Sie haben halt alle so... Es sind halt auch so Edelmänner und so, also haben alle irgendwie Uniformen an und... das erinnert jetzt nicht an... Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das erinnert irgendwie an Nazi-Ästhetik oder so. Im Gegenteil. Das ist halt eher so Kaiserreich, die Richtung. Also es geht so in Richtung... Kaiserreich
trifft es eigentlich. Kaiserreich trifft sehr gut. Es gibt ja quasi einen Kaiser tatsächlich. Es gibt einen Kanzler.
Genau. Alles sehr edel irgendwie. Also man hat auch, ist auch eine relativ geordnete Welt. Also das ist alles sehr, sehr gepflegt da und alles sehr, sehr fein. Schön. Ich denke, das ist auch so der beste Vergleich. Und da drin ist aber halt diese Steampunk-Technik so drin. Also das, was man so aus Steampunk so kennt. Mit vielen, vielen Dampfmaschinen und so. Und die Welt funktioniert auch auf diesem Prinzip. Also ich glaube, Elektrizität gibt's auch. Aber du siehst
sehr... Ich glaube, das anders umschrieben.
Genau, aber du siehst halt trotzdem so diese typischen Dampfmaschinen und die großen Kanonen und also Panzer,
die
so
eine alternative Welt, die halt quasi in die Neuzeit geworfen wird.
Genau. Also es wirkt jetzt auch gar nicht so sehr abgehoben, auch hier wieder nicht so wie Final Fantasy 13. Klingt immer so negativ. Ich finde die Welt von 13 cool, aber die ist halt wirklich schon ziemlich abgefahren. Und hier ist es schon ziemlich nachvollziehbar. Man kann sich halt vorstellen, wenn die Weichen der physikalischen Weltgeschichte ein kleines bisschen anders gesetzt wären, irgendwie, dann könnte man sich vorstellen, dass die Welt von Trails of Cold Steel so existieren könnte.
Genau, es gibt halt eben dann Autos zum Beispiel. Mhm. Die Eisenbahn hat eine ganz wichtige Rolle im Spiel.
Stimmt, die Eisenbahn, die verbindet auch Welten untereinander und so, die spielt eine große Rolle. Die du hast gerade schon Autos gesagt, auch die sind total cool designt. Du hast halt irgendwie so also Rolls-Royce teilweise und sehr, sehr oldschoolige. Ja, ich will nicht sagen, doch, es erinnert ein bisschen an Oldtimer, ist aber nicht ganz das, weil es so Eigenkreationen sind. Ja, genau.
So ein bisschen wuchtiger teilweise und ein bisschen größer. Mhm.
Also hat auch nicht jeder ein Auto da. Also deswegen sind Autos schon was Besonderes. Es war schon wie so ein weißes Pferd. Aber das ist so, das kann man so umschreiben. Und dann im Prinzip, auf den ersten Blick sieht das alles relativ simpel aus. Du spielst einen schwarzhaarigen Jungen. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Rin,
genau. Vielleicht kannst du mal kurz umschreiben, während ich da mal einen Kaffee nippe.
Umschreiben, ja. Es ist halt so im Prinzip halt so der klassische Held eigentlich. Der hat jetzt nicht so viele Eigenschaften, außer halt sehr pflichtbewusst und sehr korrekt und so weiter. Mhm. Und ist am ehesten halt der Avatar des Spielers.
Er ist sehr, man denkt es am Anfang von allen Figuren.
Das ist eine wichtige Sache, ja. Weil wir können erstmal kurz auf das Setting eingehen.
Setting, ja.
Mhm. Genau, und zwar spielt das Ding eben an einer Militärschule, mhm, in einer neu eingerichteten Klasse mit am Anfang, wie viele sind es?
7, ne?
Genau, mit 7 Mitgliedern, es werden noch 2 mehr später. Mhm. Und das ist halt die einzige Klasse, bei der Adel und, wie sagt man, Nicht-Adel?
Genau, Bürger.
Adel und Bürger genau gemischt sind. Mhm. Weil sonst in diesem Land halt extreme Klassentrennung.
Das stimmt, das merkst du direkt auch zu Beginn. Also du hast man erinnert sich so, man fühlt sich so ein kleines bisschen an so Sachen wie Harry Potter oder so, erinnert am Anfang natürlich, weil es halt wieder dieses, oder auch Persona teilweise, weil es halt, genau, also es ist halt so diese Situation, dass du als neuer Schüler für 2 Jahre in so eine Schule geschickt wirst und es wird auch schon am Anfang sehr deutlich, dass es für manche sehr schwierig ist, an so eine Schule zu kommen, weil sie dann irgendwie sehr, sehr gute Noten brauchen oder irgendwelche anderen Qualifizierungen. Und dann gibt es halt
eine Elite-Schule auf jeden Fall. Das kommt auch sehr deutlich rüber.
Ja, genau. Und du hast aber dann halt auch Adelige, die da vielleicht auch irgendwie einfach reingeboren werden oder sich das, ne? Also dieser Konflikt wird am Anfang auch sehr, sehr stark in den Vordergrund gesetzt, weil es dann auch Charaktere gibt, die sich aneinander reiben. Und dann geht es sehr, sehr stark auch so um ihr eigenes Ansehen, ihre Profilierung, ihre Blutlinie und so weiter und so fort. Und was wichtig ist, man hat irgendwie das Gefühl, dass die dass der Adel, wie soll man sagen, sehr, sehr jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein.
Okay.
Sehr, sehr präsent ist und sehr, sehr mächtig auch ist.
Ja.
Also du, obwohl, also sie tragen, du hast das Gefühl, du kommst in so eine fremde Welt rein, weil du eben in deiner Uniform dich versuchst, diesem Adel anzupassen. Also man infiltriert im Prinzip man kommt in eine Schule rein, die ist viel größer und viel höher als alles, was du je gemacht hast. Schaffen wir am Anfang mit relativ einfachen Mitteln schon so zu transportieren. Was hier passiert die nächsten 2 Jahre, ist für dich als normaler Bürger normalerweise unerreichbar oder sehr schwer zu erreichen und du wirst sofort sehr großen Anforderungen unterstellt.
Mhm.
Das erinnert mich halt sehr, gerade deshalb auch sehr stark an Harry Potter. Natürlich freuen sich alle so hier auf die neue Schule und hast dich gesehen und alles so schön und so toll. Auf der anderen Seite aber weißt du, okay, die nächsten 2 Jahre muss ich mir ganz schön den Arsch aufreißen und dieses Gefühl bringt es ja eigentlich ganz gut rüber.
Ja. Auf alle Fälle kann ich nichts hinzufügen, eigentlich.
Eigentlich, ja, das ist so der Anfang. Und du bist halt dieser.
Das ist halt interessant, auch, es ist halt gemischt. Du hast halt zum einen halt diese Klassen mit den ganzen Adligen, die halt alle so in Edelweiß rumlaufen und.
Edelweiß?
Ja. Ja. Ja, oft für was Besseres halten, nicht immer, aber viele auf jeden Fall.
Mhm.
Es gibt auch halt gleich so diesen typischen Draco Malfoy-Verschnitt, den man kennenlernt.
Genau.
Dann gibt es halt die Klassen, wo nur halt dann die Bürgerlichen drin sind, in grünen Uniformen und halt deine eigene gemischte Klasse, die dann in Rot rumläuft.
Mhm.
Halt deswegen nochmal extra auffällt bei allen.
Vielleicht, also wir reden am besten nachher mal über das Spielprinzip und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt gerade schon so drin sind in der Geschichte, lass uns doch einfach mal über die größte Stärke des ganzen Spiels reden, nämlich diese, also zumindest für mich war das die Geschichte und die ganzen Charaktere. Man kommt da rein und man denkt am Anfang, ey, das ist doch die 0815 Anime-Scheiße überhaupt. Da ist ein braunes Mädel und da ist dann ein adeliges Mädel und dann ist da dieser Malfoy-Typ und dann sind da die Generäle und sie man denkt. Sieht
alle aus wie die ultimativen Klischees auf
dem Total, echt. Man sitzt da und denkt, really?
Ja.
Also gerade nach Persona und so, wo man halt wirklich mal versucht hat, diese so ein bisschen auch die Stereotypen dieser ganzen Anime-Archetypen alle so aufzulösen, denkt man am Anfang, was ist denn das hier? Oder? Ging es dir genauso?
Ja, ging mir am Anfang ganz genauso.
War einfach so, man ist so ein bisschen underwhelmed, man denkt, whatever. Und dann spielt man.
Ich habe euch alle schon 1000 Mal gesehen.
Genau, man hatte, und es ist auch nicht so, dass der Grafikstil das irgendwie einfach macht. Das ist eine relativ, ich habe das Gefühl, das ist eine schmale Produktion, oder? Also eine Low-Budget.
Ja, das ist halt eine typische Falcon-Produktion. Das ist kein riesiges Studio, die machen halt, was sie können, das machen sie aus Zauber, aber es ist halt jetzt kein Spiel, das irgendwie dich grafisch vom Hocker reißt.
Nö, also es ist, glaube ich, auch gleichzeitig für PS Vita und PS3 rausgekommen.
Genau.
Und
auch Cross-Save und sowas praktischerweise, weil ich auch oft benutzt habe.
Sieht auch so aus, als wäre die PS3-Version auch mehr so ein Upscaling. Also das sieht halt wirklich nach einem Handheld-Spiel aus.
Genau, aber da fühlt es halt auch sehr sauber aus, finde ich, was ein großer Vorteil ist.
Mhm. Also es ist jetzt ein ganz sauberer Grafikstil. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie...
Ja, es ist wunderbar klar und hat auch schöne Farben, finde ich. Mhm. Also wer die Sega blauen Himmel mag, der ist da genau richtig.
Genau. Stimmt. Es ist halt ein bisschen an Dreamcast, ne?
Ja, genau. Ja. Und auch diese extrem klare.
Ja, es ist irgendwie so...
Es hat nicht halt diese Figuren und Assets aus 1 Million Polygonen, aber dafür sind halt dafür schön gestaltet, gut texturiert.
Das ist auch wieder das Gegenteil von Final Fantasy 14, 13. Mensch, das wird heute unser Anti-Beispiel, genau das Gegenteil von. Aber stimmt, es ist genau, also es sieht technisch nicht besonders imposant aus, ist vom Stil aber wirklich sauber gemacht. Also man schmeißt es nicht rein und kriegt sofort Augenkrebs, sondern.
Nee, also die Welt funktioniert einfach deswegen auch, genau. Weil es sauber ist.
Ja, also es hat auf jeden Fall auch einen gewissen Charme, finde ich irgendwie. Also dadurch, dass es ein bisschen oldschooliger aussieht, die Animationen sind ja auch teilweise relativ einfach. Aber ich fand das irgendwie voll cool. Es sieht halt irgendwie, das sind halt wirklich schmale Figuren. Also Jungs und Mädels sind in diesem Spiel schmal. So diese typisch langen, schmalen Anime-Figuren. Mhm. Und dann gibt's halt diese Situation, es sieht besonders bei den Mädchen total lustig aus, wenn die so hinter sich greifen und plötzlich so ein riesiges Langschwert aus dem
Nichts. Ja, genau, die einfach dann so aus dem Nichts auftaucht.
Und das ist so geil, wo du denkst so, wo kommt das denn her? Wie kann dir denn so ein 2,50 Meter Schwert bei sich tragen? So ein bisschen bei Cloud und so ist es ja irgendwie auf dem Rücken und da hat man sich ja schon Gedanken gemacht, wie die das verbergen können. Und bei dem Spiel...
Scheißegal.
Aber es ist cool. Es ist cool.
Auch der Punkt, da
es
ja eben so ein bisschen stilisiert ist, eben hat man auch eine höhere Suspension of Disbelief, man nimmt es halt einfach an. Es ist halt
genau.
So.
Ja, das ist ja wie früher, also es ist wie bei den etwas älteren Rollenspielen, das ist ja auch einfach
an. Zwei Generationen und so Dreamcast und sowas, da hat es ja auch keinen gestört.
Eben. Und mein Ding, ich fand das irgendwie total sympathisch. Also da gibt's halt wirklich, es gibt halt eine Stelle, wo sie sich kurz vorstellen und jeder zeigt dann auch mal, was für eine Waffe er dabei hat, weil jeder muss zur Schule, wird natürlich zum Kämpfen auch ausgebildet und jeder muss dann irgendwie seine eigene präferierte Waffe mitbringen. Dann reden sie über Schwerter und blablub und die haben halt keinen Rucksack oder so dabei und haben plötzlich diese riesigen Speere in der Hand und so, ist super. Also die Sorte von Charme kommt da mit. Also ich fand das aber total gut. Die Animationen sind auch alle sehr einfach. Also auch da gibt's kein Motion Capturing und keine fetten CGI-Sequenzen und keine...
Einfach, aber eben effektiv dafür.
Genau. Aber dafür halt an den richtigen Stellen angesetzt, weil ich finde, und da kommen wir so langsam auch zu den Figuren, was ein mega, mega, mega Plus ist und das sogar auf Englisch, ist das Voice-Acting, das ist ja, hammergut.
Hervorragend.
Absolut, oder?
Also jede Figur ist wirklich perfekt getroffen, finde ich. Mhm. In beiden Sprachen.
Das ist so selten in japanischen Rollenspielen, dass die englische Synchro überhaupt was taugt. Und das hier, das ist wirklich ein Level, wo du denkst, okay, ich kann die Figuren nicht mehr von den Stimmen trennen. Mhm. Total, total gut gesprochen, sehr viel Charme, hat auf jeden Fall auch einen... Also man merkt richtig, dass die Sprecher sehr stark in diesen Figuren drin gesteckt haben, auch dass die auch versucht haben, dort immer so kleine Spleens und Ticks einzubauen, die also es ist nicht einfach irgendwie ein lustlos heruntergelesener Text, sondern du hast immer so kleine menschliche Giggles irgendwie drin, die das Ganze dann total aufwerten und
Schauspiel.
Das ist halt richtiges Schauspiel und das fand ich total gut und dann denkst du, okay, das haben sie jetzt also mal kurz gemacht am Anfang, das ganze Spiel ist vertont. Also fast das ganze Spiel.
Wenig, was nicht vertont ist. Höchstens mal, wenn man ein bisschen frei rumlaufen kann, aber es ist schon sehr, sehr, sehr viel vertont.
Das ist der Hammer. Wo gibt's denn das? Voll geil. Also du kannst irgendwie das ganze Spiel und ich meine...
Das ist ja entweder nicht linear, wie Final Fantasy 13 wieder zu erwähnen, wo der sehr einfach zu vertont ist, weil du hast halt nicht viel Dialog außenrum, außer dem, was sowieso kommen muss. Mhm. Aber da ist ja auch viel, viel, was gar nicht stattfinden müsste, theoretisch.
Genau. Also viele optionale.
Was man gar nicht erleben müsste, das so meine ich.
Genau, also viele optionale Subquests oder so, die eigentlich nicht so eine große Rolle spielen und selbst da sind die allermeisten Sachen vertont. Also es gibt immer so sehr japanisch rollenspieltypisch immer zwischendurch so kleine Sachen, die haben dann keine Sprache. Das sind dann auch eher so unwichtige Dinge, wenn der Hauptcharakter so eine Kleinigkeit bemerkt oder keine Ahnung.
Halt, wenn er mit dem NPC redet, halt, der nicht wichtig ist.
Genau, das ist nicht vertont, also so jetzt nicht 100% alles, das ist aber sehr untypisch auch für japanische Rollenspiele.
Würde auch nochmal den Umfang völlig sprengen, das Ding ist ja so schon, glaube ich, 3 oder 4 Gigabyte groß.
Ja, ich glaube.
Jede Vita echt, wenn man es runterlädt.
Also nicht mal Final Fantasy 13. als Präsentationsmonster vertont alles. Und ich würde mich wundern, wenn sie jetzt bei 15 ist ja 15, ne? Ja. Dass der neue Teil, der dieses Jahr rauskommt, dass die da auch alles, weil das schafft man einfach nicht. Das ist so viel Text.
Wird das sogar ein deutsches Synchro demnächst?
Echt jetzt?
Das wird synchronisiert auf Deutsch, ja.
Final Fantasy 15 wird synchronisiert auf Deutsch?
Ja.
Das wäre Moment, wo gab's das?
Nie.
Gab's nie. Nicht bei Final Fantasy, ne?
Nee.
Nur Untertitel.
Deutsch.
Abgefahren. Wow.
Ja, aber das nur am Rande,
das nur so, da haben sie wirklich, also was die Vertonung betrifft, da haben sie wirklich alles richtig gemacht, weil das ist unheimlich wichtig.
Wie bitte?
Ja?
Du bist?
Nee, Vertonung, alles richtig gemacht. Ich finde die Musik auch toll.
Ja, ich wollte doch kurz sagen, was zum Vertonung dazu kommt, ist halt auch, dass die Figuren eine sehr gute Mimik haben meistens. Die ist zwar wieder einfach, aber dafür einfach effektiv.
Mhm.
Und die Figuren geben es halt auch her von der Tiefe her mit der Zeit.
Oh ja.
Also, wie gesagt, die fangen halt einfach so alle als Abziehbilder und Klischees an, aber halt jede Figur entwickelt sich im Verlauf des Spiels ganz enorm. Es gibt halt neue Aspekte, neue Garnzüge, der Hintergrund wird deutlicher und da werden die halt ohne Ausnahme allesamt interessant.
Das ist der größte Oberhammer an diesem ganzen Spiel. Also das Spiel ist an sich, wir reden da gleich drüber, ist auch cool, aber was mich, und das hat mich so überrascht und es hat mich wirklich reingezogen in diese Welt, das ist jeder Charakter. Jeder noch so kleine Nebencharakter ist gut geschrieben. Wirklich jeder bekommt seine Zeit, die er braucht. Das Spiel nimmt sich auch viel Zeit. Also ein sehr langsames Pacing, das muss man wissen. Also
ja, es lässt sich wirklich Zeit.
Es lässt sich wirklich Zeit. So, das ist, ich meine, für Leute, die jetzt direkt loslegen wollen und direkt krasse Action haben wollen, die spielen dann vielleicht auch lieber so Sachen wie Final Fantasy. Aber wenn man die Zeit hat und bereit ist, am Anfang dann auch so dem Spiel so eine gewisse Einarbeitungszeit zu geben, um sich zu entwickeln und sich zu entfalten, der wird am Ende so belohnt, weil ich habe noch nie, also wirklich noch nie in einem japanischen Rollenspiel oder zumindest seit sehr langer Zeit, müsste ich weit, weit zurückdenken, so gut geschriebene Charaktere gesehen.
Slice of Arcadia teilweise vielleicht, wobei die halt weniger komplex waren, aber dafür irgendwie auch wieder brutal sympathisch.
Ja, klar, also sympathische Figuren gibt's natürlich eine Menge, aber ich meine auch, wie gut die sich in diesen Weltkontext einfügen. Weil wir haben jetzt am Anfang viel über Politik geredet. Wir haben viel erzählt, dass es da diese Trennung zwischen Adel und Bürger gibt. Und das ist so ein Thema, das zieht sich auch wirklich durch. Und was mich extrem begeistert hat, ist, dass diese Hintergrundgeschichte sehr relativ komplex ist. Also die ist wirklich unheimlich politisch. Man muss sich da auch in diese ganze Welt reinarbeiten und man erfährt, wer welche Mächte irgendwie in der Welt in der Hand hat. Also zum Beispiel, wer zum Beispiel die industrielle Macht ist, wer die Exekutive ist und so weiter, wer zum Beispiel die Gerichte beherrscht und so weiter.
Wenn irgendwelche Adligen halt ihre Privatarmeen halten, dann die in ihrem Gebiet halt fast machen können, was sie wollen.
Genau. Auch wie die Grenzen aufgebaut sind, wie diese Grenzen definiert sind, wer mit wem Handel betreibt, wie die Hintergrundgeschichten der einzelnen Länder aussehen. Und davon, also der Clou ist, dass diese Class 7, in die man reingerät als Hauptprotagonist, die setzt sich halt zusammen aus verschiedenen Menschen aus dieser Welt. Die kommen alle aus verschiedenen Kontinenten. Einer kommt sogar aus Übersee. Also der für den ist das alles komplett fremd.
Nicht Übersee, über Berg eigentlich.
Über Berg.
Über den dritten Kapitel.
Stimmt. Er ist also so eine Art Immigrant, wenn man so möchte. Für ihn wirkt das halt alles nochmal komplett anders. Der sagt auch selber am Anfang so, ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Imperium-Scheiß hier. Also sagt er so jetzt nicht, aber ist im Prinzip jemand, der da völlig fremd ist. Ja. Und andere stecken nur so drin und du verstehst diese Konflikte.
Ich denke da dann total drin tatsächlich, genau. Ja.
Du stehst
halt irgendwie der Sohn von der rechten Hand vom Kanzler zum Beispiel. Mhm, Adlige überhaupt nicht riechen kann, aus diversen Gründen, die auch noch dann später offensichtlich werden.
Mhm.
Dann ist halt der Sohn von irgendwie einem der größten Häuser und da ist halt schon viel Abwechslung drin. Und nochmal kurz, was diesen Externen da angeht quasi, das kann ich schon mal so mich von wegnehmen. Im dritten Kapitel kommt man dann in dem sein Heimatland. Und das ist auch so ein Moment, so ein bisschen war für mich zumindest so gewesen, wie wenn man bei Ocarina of Time zum ersten Mal auf diese Hyrule-Ebene kommt.
Ja, es ist voll geil. Da muss ich jetzt gerade mal, also die Politik und die Welt, die ist so komplex, dass man super in diese Welt reinkommt und jetzt überlege ich gerade, habe ich gerade nachgedacht, während ich hier mal einen Kaffee genippt habe, es ist genau das, was den Star Wars Prequels nicht gelungen ist. Ganz kurz erklären, in den Star Wars Prequels haben die so lange und so viel über Politik geredet, dass du nie kapiert, du hast aber nie gesehen, welche Auswirkungen das auf die Menschen hat. Da gibt's dann irgendwie den Riesenrat und die machen irgendwie Sanktionen und Handelsabkommen wird gestört und du so, ja, ist interessant, ist cool. Finde ich cool, dass man das in so einem Science-Fiction-Universum in der Fantasy erzählt, weil dann kann man, sieht man Parallelen zur echten Welt, blablabla. Aber du siehst nie, welche Konsequenzen das hat, wenn irgendwelche Menschen das entscheiden. Du hast immer, also bei Star Wars jetzt, ne? Du hast immer das Gefühl so, naja, okay, da ist dieser Jedi-Shit irgendwie und da gibt's irgendwie Probleme. Was heißt das effektiv für die Leute, die da unten sind? Und es wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, solche Szenen einzubauen. Die hätten ja auch mal durch die Bürgerschaft laufen können. Bei Trails of Cold Steel reden sie viel über Politik. Politik ist ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte und du siehst, welche Auswirkungen das auf die Leute hat.
Genau, die zeigen eben auch wirklich was. Du siehst halt dann verschiedene Stadtviertel dann in der Hauptstadt zum Beispiel, wo eher die Arbeiter wohnen, wo eher dann der Adel wohnt.
Genau. Du merkst halt wirklich, du besuchst halt auch verschiedene Gebiete, also es spielt nicht die ganze Zeit in der Schule natürlich, sondern du bist halt auch mal irgendwie unterwegs und erkundest dieses Land und du siehst halt auch einfach, wie es diesen Menschen geht. Und auch da sind das nicht irgendwie die übelsten Klischees, irgendwie, dass die Arbeiter alle irgendwie überhaupt nicht. Das ist
den die treffen da wirklich halt sehr, sehr elegant fast alle Klischees, die man so erwarten würde.
Genau. Man denkt am Anfang so, ja klar, den Arbeiter geht's jetzt bestimmt schlecht und die schuften in Minen und müssen Kinder arbeiten lassen. Nein, jeder hat natürlich so sein kleines, seine kleine isolierte Welt und du merkst erst in Gesprächen, wie ihre Weltansicht funktioniert und super. Ich will halt auch nicht zu viel verraten, nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nimmt halt natürlich sehr viel vorweg. Aber so eine glaubhafte, auch vor allen Dingen politisch so gut strukturierte Fantasy-Welt habe ich noch nie gesehen. Und das ist wirklich, also selbst wenn man von Politik keine Ahnung hat, das Spiel bringt dich dazu, das interessant zu finden. Weil du immer diese Figuren hast und das Geile ist, dass diese Class 7 eben da so ein bisschen hervorsteht. Die müssen halt in der Gruppe zusammenarbeiten, obwohl sie einfach aus diesen verschiedenen Bereichen dieser Welt kommen. So,
und wenn Konflikte, die da auch gelöst werden müssen, so über die Kapitel hinweg.
Genau. Und das ist natürlich eine tolle Moral, ne? Also wenn die kommen halt von allen, aus allen möglichen sozialen Schichten, aus allen möglichen Ländern und ihre Eltern haben natürlich einen Clinch nach dem anderen, aber trotzdem müssen sie als Gruppe von Freunden miteinander zusammenarbeiten, um einen riesigen Weltkonflikt zu lösen und den auch zu überleben. Und
der kommt halt auch nie so präsent rüber eigentlich. Also es wird nie auf einmal gesagt, wegen rette jetzt mal die Welt.
Nö, das wird total gut entwickelt. Also das wird auch da irgendwie so auf eine Art und Weise.
Das ist halt so irgendwas, so irgendeine Bedrohung gibt es da wohl. Irgendwas ist da so im Gange und am Köcheln, aber es dauert schon lang, bis das wirklich sich zum ersten Mal wirklich zeigt.
Es ist halt nicht so, auch nicht diese schwarz-weiß Malerei, was das Böse betrifft. Also da ist jetzt kein Bösewicht, der heißt Dr. Arschloch und will die Welt beherrschen. Sowas gibt's da nicht. Sondern es sind einfach verschiedene Parteien. Und jeder von, selbst von denen, die böse sind, oder zumindest die Antagonisten darstellen wollen, haben alle extrem nachvollziehbare, plausible Gründe, warum sie das tun, was sie tun. Ja. Und so geht das in diesem ganzen Spiel. Und man sitzt da wirklich, also es ist ein sehr, sehr story-fokussiertes Spiel. Was mir sehr zugutekommt. Man liest halt auch eine Menge, man hört eine Menge zu. Aber wirklich, das lohnt sich total, ey. Und also ich bin noch nicht ganz durch, habe aber das Gefühl, dass der Payoff gigantisch ist.
Beziehungsweise, das offene Ende wird gigantisch sein.
Ja, es gibt nämlich schon einen zweiten Teil, ne? Oder?
Genau, der kommt im Herbst dann auch zu uns.
Oh, ich werde mir den nachher mal vorbestellen.
Da läuft die Loka gerade.
Die Loka, ja, okay, cool. Da freue ich mich.
Ich mich auch, enorm.
Also fantastisch. Das ist
auch viel ändern wahrscheinlich, aber ich will ja nichts vorwegnehmen.
Ich bin gespannt. Also jetzt haben
wir über die Struktur sprechen, die ist nämlich auch eine ganz spannende Sache.
Noch. Jetzt müssen wir so langsam über das Spiel reden. Ne? Jetzt haben wir eine halbe Stunde nämlich über die Story gesprochen. Genau. Also das ist wirklich der Hauptgrund, also wirklich eins der besten Sachen. Auch da wieder genau das Gegenteil von so Spielen wie Xenoblade Chronicles zum Beispiel. Wo du eine mega fette große Welt hast, sieht alles mega geil aus, Spiel macht Spaß und so, aber man denkt dann so nach 10 Stunden Spiel, Story ist ganz schön underwhelming. Entwickelt sich nichts.
Halt einfach, du lernst diese ganze Welt extrem kennen, irgendwie. Du hast zu jedem Ort und zu jeder Figur irgendwann ein gewisses Verhältnis dann auch.
Genau. Und das ist ein gutes Stichwort, Verhältnis.
Inwiefern?
Verhältnis zu den Figuren zueinander. Persona.
Ah ja, genau, okay. Und zwar, die Struktur ist ja folgendermaßen, du bist eben an dieser Schule und du hast halt einen sehr gegliederten Alltag eigentlich. Das heißt, das Ding ist in Kapitel unterteilt, das läuft halt meistens so ab, bisschen Schulalltag, wo du dann zum Beispiel auch mal Fragen beantworten kannst, die halt teilweise einfach halt dir selber so aus dem Kontext erschließen kannst, worüber du vorher schon gehört hast, wo du mal nachlesen kannst in irgendwelchen Büchern im Spiel. Mhm. Dann hast du einen freien Tag, wo du halt ein paar Quests erledigen teilweise musst und teilweise kannst, die halt immer so ein bisschen die Story voranführen, die Figuren näher bringen und auch mal die NPCs außenrum noch ein bisschen definieren. Mhm. Dann hast du eine Prüfung für gewöhnlich, die in einem Bosskampf besteht. Mhm. Oh, sorry, vergessen, nein. Vor der Prüfung hast du halt immer noch, es gibt einen wiederkehrenden Dungeon im Spiel, mhm. in dem du immer wieder neue Stockwerke erforschen musst auf dem Schulgelände. Mhm. Also musst du nicht irgendwie backtracken zum Glück, sondern du kannst halt immer direkt dann das nächste Stockwerk anwählen. Wird dann auch immer pro Monat gespielt. Und dann gibt's halt als großen Hauptteil immer die große Exkursion, mhm. wo du halt dann immer irgendwo im Land hingeschafft wirst, dann für gewöhnlich per Zug. Und da halt dann 3-4 Tage zubringst, diese Stadt, diesen Ort kennenlernst und halt auch wieder eine ganze Menge Quests erlebst und auch die Story weiterführst.
Genau. Und ziemlich...
Das wiederholt sich halt 6 Mal, was für manche Leute auch, die ich kenne, ein bisschen ermüdend war irgendwann. Mhm. Aber hat mich jetzt überhaupt nicht gestört eigentlich, weil auch diese Abwechslung passt halt zwischen so die Schule erforschen, Leute kennenlernen, ein bisschen diese Profile noch ausfüllen mhm. und dann halt wieder ganz woanders hin und halt mehr gesagt so ein Rollenspielkram machen mit Dungeons und Monsterkämpfen und sowas.
Ich fand das ziemlich cool. Also es gibt zwar so kleine Stellen, wo das Pacing so ein bisschen, also das Gameplay-Pacing so, naja, vielleicht noch ein bisschen runtergestiffen hätte sein können. Also vielleicht hätte man hier und da vielleicht ein bisschen stauchen können. Aber insgesamt fand ich es halt von der Struktur auch sehr cool, weil also ich mag halt bei solchen Rollenspielen, deswegen mochte ich Persona auch teilweise so sehr, dass du halt auch viel Gelegenheit hast, um deine Figuren kennenzulernen, dein Umfeld kennenzulernen und so. Und es gibt halt, das sind halt diese ganz optionalen Sachen. Also an diesen Tagen, wo du frei rumlaufen kannst und machen kannst, was du willst, da kannst du im Prinzip auch direkt zum Schulrektor gehen und dann ist der Tag abgeschlossen. Also du musst gar nichts von dem Zeug machen. Aber es bringt
dir vor. Ein paar Sachen sind Pflicht, aber viele sind optional.
Ja, ja. Also im Prinzip kannst du da auch sehr schnell durchgehen. Aber ja. die...
Ist halt Sinn der Sache.
Wie bitte?
Ist halt nicht Sinn der Sache.
Genau, aber Sinn der Sache ist, dass du eben halt auch eine Beziehung zu deinen Teammitgliedern aufbaust und diese stärkst. Denn das hat tatsächlich Auswirkungen auf den Kampf.
Genau, da haben wir so ein bisschen ein Persona-Element drin. Und zwar kannst halt für diesen freien Tagen hast du meistens so zwischen 3 oder 4 Möglichkeiten, und mit deinen Klassenkameraden zu interagieren, noch mit denen Zeit zu verbringen. Und da musst du halt überlegen, mit wem möchtest du jetzt Zeit verbringen und mit wem möchtest du die Bande stärken. Willst du jetzt halt eher dann mit deinem besten Kumpel irgendwie rumhängen oder willst du irgendwie mit den Mädels rumflirten? Das ist dann einfach deine Sache. Mhm. Wobei auch diese Flirterei ist jetzt einfach kein Fall irgendein Dating-Sim oder sowas, um das so mal zu tun jetzt. Also das hält sich da auch ganz stark zurück.
Ja, auch da wieder mit den Klischees, ne? Die werden relativ schnell im Spiel am Anfang aufgelöst.
Genau.
Also
was man eben halt von anderen Spielen kennt, so von diesen ganzen Fanservice-Dingen von IKEA Factory und so weiter, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, nee. Das sind auch sehr, also insgesamt auch sehr glaubhafte Figuren. Das geht natürlich auch für die Mädels im Spiel. Solche Klischees, Anime-Klischees werden am Anfang auch direkt adressiert. Also es gibt tatsächlich einen Charakter, der sagt so, wir müssen unbedingt auf die Frauen aufpassen und so. Es wird aber ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell widerlegt. Also der
stärkste Kämpfer ist momentan die mit dem langen blauen Haar und dem Riesenschwert.
Ja, die...
Die haut halt zu, das ist nicht mehr feierlich.
Die sind 2,50 Meter Schwerter, wo ich so lachen musste in der Sequenz, so geil. Aber die ist auch cool, also das ist...
Ist natürlich auch so generell die beliebteste Figur im Westen.
Tatsächlich?
Ja.
Also mich hat sie auch sehr an Cloud so erinnert mit dem Schwert, so. Also ich weiß auch nicht, irgendwie das
war so... Diese ruhige, abgeklärte Art halt.
Ja, also sie ist auch, ich glaube, sie ist auch aus einer Adelsfamilie und redet sehr, sehr... sehr, sehr vornehm und gewandt und ist trotzdem aber sehr freundlich und distanziert. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr angenehme Art, dann auch ihr zuzuhören irgendwie. Also die Synchronsprecherin, die macht das auch total gut, diese Figur interpretieren. Aber diese, was ich sagen wollte, die Beziehung machen in den Kämpfen halt auch tatsächlich Sinn, weil was da unheimlich wichtig ist, also kurz zum Kampfsystem, das ist wie so eine Mischung aus doch, es ist also rundenbasiert, aber man kann sich auf dem Feld frei bewegen.
So ein bisschen Grandia-artig vielleicht.
Ja. Also man kann sich nicht frei bewegen wie bei Ni no Kuni. Also man hat nicht jederzeit die Bewegungsfreiheit und kann da rumeiern übers Feld, sondern man muss schon seinen Zug abwarten. Man kann aber während dieser Züge seine Position frei wählen. So. Und das ist auch nicht aufgeteilt in so ein Hexerfeld oder so, sondern du kannst wirklich dir, das ist halt ein 3D-Raum, wo du dich frei, wo du Bewegungsfreiheit hast. Und genau,
teilweise musst du zum Beispiel dann einfach auseinandergehen, wenn Gegner Flächenangriffe machen.
Ja, genau. Also das ist
oder auch dranbleiben, wenn du halt eine Flächenheilung machen möchtest.
Richtig. Und du hast diese Position, die Position der eigenen Figuren, also ansonsten so wie gehabt, rundenbasiert, blablabla, man kann angreifen und seine Arts auswählen. Arts sind sowas wie Magiefähigkeiten, würde ich jetzt sagen.
Das heißt, es gibt ja zwischen Kampftechniken und Magie unterteilt sogar noch. Genau. Da gibt es zwei separate Leisten für.
Ja, und das sind halt Sonderangriffe, die kosten dich aber natürlich Energiepunkte, blablabla. Also das ist schon so Zeug, das man kennt. Aber die besondere, also das Besondere an diesem Spiel ist, das ist dynamisch. Mhm. Ein beliebtes Review-Wort, was immer wieder mal vorkommt, die Kämpfe sind dynamisch. Und das stimmt, weil es gibt oft so Rollenspiele, da spielst du so 2 Stunden und denkst, naja, eigentlich mache ich immer dasselbe. Eigentlich hämmer ich immer nur auf dieselbe Taste. Eigentlich drücke ich immer nur Angriff. Eigentlich mache ich immer das Gleiche. Bei diesem Spiel schaffen sie es aber durch das freie Bewegungssystem, also dass du dich umherbewegen kannst und der Dynamik unter den Figuren untereinander, dass die Kämpfe sich auch wirklich dynamisch anfühlen. Und jeder Kampf ist immer ein bisschen anders, weil du erstens nie so genau sagen kannst, was die Gegner machen. Also die haben natürlich alle Stärken und Schwächen, blablabla. Aber bewegen sich auch jedes Mal immer ein bisschen anders. Also die KI sucht sich auch tatsächlich andere Positionen und andere Wege aus, so dass sich wirklich nicht jeder Kampf anfühlt, auch wenn du natürlich wiederholende Gegnertypen hast. Und
was aber auch ganz spannend ist bei den Gegnertypen, die sind teilweise verschieden groß, also einfach das gleiche Modell ein bisschen hochskaliert.
Ja.
Haben dann auch mehr Angriff und mehr Verteidigung zum Beispiel. Das heißt, du hast zwar gleiche Gegnertypen, aber nicht jeder Killerfrosch hält genau 2 Schläge aus und macht genau diese Attacke. Mhm. Das heißt, da musst du auch überlegen, erstmal auf den Großen gehen, erstmal den Kleinen wegmachen.
Genau.
Und das ist so eine nette Möglichkeit, ein bisschen die Gegnervarianz zu erweitern, auch weil es nicht so viele Gegnertypen gibt in einem Areal.
Und du kannst vor allen Dingen auch die Teamdynamik, die da so gut funktioniert ist. Also ein konkretes Beispiel, es gibt dieser eine Typ, den wir genannt haben, der, ich nenne ihn mal jetzt den Immigrant, der von weiter weg kommt, okay, von über den Bergen, der hat so einen Speer dabei. Und dieser Speer, der kann so eine Art, ich nenne es mal, Energiestrahl ausschießen. Also das ist eine Fähigkeit, die du direkt am Anfang schon bekommst. Mhm. Und dieser Energiestrahl, den lenkst du in eine Richtung und alles, was da so im Weg steht, wird dann weggebrätzt. Und der ist also hervorragend dazu geeignet, um aus der Distanz halt irgendwie helfen zu können. Genau. Und du musst dir halt immer genau überlegen. Es gibt halt andere Figuren, die sind halt eher auf Nahkampf fokussiert. Die haben dann zum Beispiel dann immer nur Schwerter dabei und so weiter. Und wenn die zum Beispiel irgendwie in der Nähe von Gegnern stehen und du hast sie nach vorne preschen lassen, weil sie einen Sonderangriff gemacht haben mit ihrem Schwert, dann stehen sie natürlich für die nächsten Runden völlig schutzlos den Gegner gegenüber und dann kannst du entscheiden. Wenn du zum Beispiel mit diesem Typ mit dem Speer, machst du jetzt einen Fernangriff und verteidigst deine Freunde und steckst selber einen Angriff ein, weil ein Gegner direkt neben dir steht, oder verteidigst du dich und rettest erstmal deine eigene Haut? Also so ganz simple Entscheidungen, die eigentlich aber da große Auswirkungen auf das Ganze drumherum haben, weil je nachdem, wie die Figurenbeziehungen funktionieren, gibt's auch so Sonderangriffe und Spezialangriffe, die zu zweit ausgeführt werden. Und je besser du diese Beziehungen vorher pflegst oder halt auch irgendwie ausgebaut hast, desto besser funktionieren die dann auch später im Kampf.
Es war auch mehr mit der Zeit dann. Mhm. Am Anfang hast du einfach so einen Effekt, zum Beispiel, dass der andere auch mal zuschlagen kann.
Genau.
Dann kommt dazu irgendwann auf einmal, wenn dann wieder nach jemand, der seinen Freund dann sich in den Weg stellt, wenn ein Angriff kommt, dieser Angriff abblockt. Mhm. Oder jemand heilt automatisch, wenn du angegriffen wirst. Es wird immer komplexer mit der Zeit, diese Verschachtelung.
Ja, und macht dann vor allen Dingen auch Sinn. Und man kann diese Beziehungen auf dem Feld auch immer sehen. Es gibt immer so eine Verbindungslinie zwischen den Figuren. Und dann musst du dir plötzlich überlegen, trenne ich die jetzt? Macht es Sinn, die auf unterschiedliche Himmelsrichtungen auszurichten oder so? Oder soll ich die jetzt...
immer bestehen tatsächlich. Du kannst nur einfach halt dann den Partner wechseln.
Genau. Also, das ist geil. Also,
Weil das System richtig eine Menge Spaß macht, ja.
Total. Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der rundenbasierte Rollenspiel-Fan normalerweise. Ich finde sowas immer so ein bisschen, ich freue mich immer über so Sachen, wenn die so ein bisschen schneller sind und so. Das ist aber wirklich angenehm hier, weil es spielt sich trotzdem sehr schnell.
Und was dazu kommt, es hat keinen Zufallskampf, die Gegner laufen alle sichtbar rum.
Genau, das ist auch sehr cool.
Wenn man von hinten angreift, hat man eben Kampfinitiative, die in dem Fall auch extrem wichtig ist und extrem wertvoll ist. Mhm. Denn also ich mache es meistens so, Gegner anlocken, Gegner dreht sich um, Gegner finden angreifen und ich hau den dann in der nächsten Runde einfach weg und krieg noch einen dicken Erfahrungsbonus dazu.
Genau.
Ist auch sinnvoll, denn die meisten Gegner sind nicht so ohne eigentlich. Also die können schon ordentlich zuknüppeln.
Ja, also ich finde es war schwer, später zu verlieren, wenn man so einmal drin im System ist. Das ist vielleicht so für die ganz krassen Ultra-Hardcore-Rollenspielfans so ein kleiner Minuspunkt, dass die.
Es gibt auch Schwierigkeitsgrad, kann man ja hoch.
Genau, also die sollten vielleicht von Anfang an irgendwie auf Nightmare oder auf sehr schwer stellen.
Zumindest schwer, Nightmare ist dann für New Game Plus gedacht.
Okay. Also,
glaube ich, richtig aus dem Maul kriegen.
Aber wenn man auf normal spielt, dann ist es halt eigentlich so für den durchschnittlichen Rollenspielspieler relativ einfach zu handeln.
Was ich auch wieder schön fand, also gerade die Bosse, die haben mich auch schon teilweise umgehauen, wenn ich da irgendwie da unvorsichtig angegangen bin. Das heißt, auch auf normal musst du zumindest bei den Bosskämpfen schon ein bisschen was leisten.
Genau, man muss halt wirklich überlegen, wie setze ich meine Kräfte ein. Und das Geile ist, dass keine Figur sich so spielt wie die andere. Jede Figur hat völlig individuelle Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel immer nur einen Menschen, der so eine Art Schrotgewehr dabei hat. Es gibt aber auch immer nur einen Menschen, der das super krasse Schwert dabei hat und so weiter. Und jeder muss irgendwie anders auf dem Feld eingesetzt werden und fühlt sich nicht so an, als will. Es gibt ja manchmal so in anderen Rollenspielen so Figuren, die nimmst du einfach so mit, weil die schick aussehen oder so und sonst nützen die eigentlich nicht viel. Und das gibt es hier nicht. Hier ist wirklich jede Figur in dieser Klasse, in dieser Gruppe, die du spielst, ist wirklich so individuell, dass du ihre Fähigkeiten auch nutzen kannst. Und es kann auch echt, also du merkst schon am Anfang, es gibt Gegnertypen, da nützen dir bestimmte Eigenschaften noch überhaupt nichts. Also der Schwerttyp kann dann nicht so auf, es gibt so Schneckenmonster irgendwie, die, da kommst du nur mit besonderen Angriffen oder mit besonderen Waffen rein. Aber du musst natürlich warten, bis diejenige Figur erstmal dran ist, um dieses Schneckenmonster besiegen zu können.
Du musst auch jede Figur beherrschen, ganz einfach, weil das Figur, es lebt immer wieder neue Figuren zuteilt in diesen Außenmissionen gerade.
Genau. Also du,
du nimmst jetzt den, die und die mit. Und da musst du mit dieser Party halt auskommen dann und halt dann lernen, die Stärken zu nutzen.
Genau, da kannst du jetzt auch
nichts. Wenn du halt dich in der ersten Mission halt auf deinen Highlight die ganze Zeit verlässt, also eine Figur hat halt so ein Manöver zum Beispiel, das steigert deine Verteidigung um ein Viertel und regeneriert der ganzen Party pro Runde ein Drittel der Hitpoints, was unfassbar stark ist. Wenn der erstmal nicht mehr da ist im Monat drauf, dann musst du dich wieder umdecken und halt anders heilen, was halt vorher fast automatisiert war.
Das ist ziemlich cool. Also man muss sich halt immer neu ausrichten. Man kann sich halt wirklich auch nach ein paar Stunden, also jetzt nach 20 Stunden hast du das Gefühl, dass dieses ganze Kampfsystem nicht stagniert.
Nee.
Und das ist echt cool. Da kommen
irgendwelche spannenden neuen Aspekte rein.
Echt geil. Also das muss man sagen. Ja, und ansonsten das Übliche, ne, mit dem Aufleveln und den ganzen Zeug drumherum.
Und auch wieder ganz schön einfach, was auch nicht mehr normal ist heute. Du kannst auch wirklich dann die Leute ausrüsten mit neuen Waffen, mit neuen Rüstungen, mit neuen Schuhen, mit neuen Accessories und so weiter. Das ist ja auch heute nicht mehr die Norm bei Rollenspielen. Teilweise ist einfach nur noch halt, ja, möbel mal die Waffe auf und sonst gibt's nicht mehr viel teilweise. Du? Auch mit der Final Fantasy 13, so Ausrüstung war da kein großes Thema.
Ja. Also Final Fantasy, das klingt immer so, als würden wir das voll bashen.
Nee, ist halt einfach halt das genaue Gegenteil.
Einfach das genaue Gegenteil. Also
dass das Rollenspiel einfach so verschiedene Ausprägungen bieten kann dann. Beide Varianten haben ihre Daseinsberechtigung.
Absolut, ja. Also
ich habe in Final Fantasy 13 meine 70 Stunden reingesteckt damals, also die brauche ich auch nicht.
Es ist halt wirklich so, dass da eine große Komplexität ist und allein schon diese Statusmeldung zu den einzelnen Monstern, die könnten dich am Anfang auch ein kleines bisschen überfordern, weil du kannst halt zum Beispiel bei jedem auch anklicken, was da jetzt gerade passiert und du kriegst ja jetzt nicht irgendwie zwei Symbole und dann ist es das, also resistent gegen dies und Eigenschaft das, sondern es ist wirklich eine richtig lange große dreispaltige Liste an Eigenschaften. Da sind unglaublich viele Sachen drin. Man muss das nicht alles auswendig kennen, muss es nicht alles durchblicken. Also
kann natürlich helfen, gerade später.
Aber es kann später unheimlich helfen. Also wer schon Börsenkurse nicht lesen kann, der hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, diese Stats dann auch wirklich zu erkennen. Es ist aber nicht der krasse Overkill, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Hardcore-Strategietiteln. Ich habe das Gefühl, man muss diese Zahlen auch nicht alle kennen. Man kann sich auch wirklich sehr auf Intuition verlassen und auf die Animation und.
Du schaust aber nach von wegen, okay, ist der jetzt allergisch gegen Feuer oder Eismagie? Gut, so ein bisschen Bam drauf.
Genau, glaube ich auch. Also
oder halt auch zum Teil, weil wichtig ist der halt gegen Status-Angriffe allergisch, weil nämlich halt diese Status-Geschichten sind hier wirklich hilfreich. Also wo wir eben bei Dragon Quest der Final Fantasy halt irgendwie Sleep oder sowas halt einfach halt so. Was man niemals benutzen würde, ist da wirklich effektiv. Oder also Bosskämpfe dann, wo du wirklich dann schauen musst, dass du einen von den Boss, wenn du zwei Bosse hast zum Beispiel, das eine, den musst du halt irgendwie dann erstmal paralysieren, dass du für die anderen aufs Korn nehmen kannst, weil wenn beide auf einmal wirst du nicht schaffen.
Das stimmt, ja. Das ist cool. Ah, großartig. Jetzt weiß ich nicht, wie man sonst spoilerfrei über das Spiel reden kann. Also ich finde das tatsächlich, Trails of Cold Steel, da bin ich selber auch total überrascht, eins der besten JRPGs, genau, das in letzter Zeit so rausgekommen ist.
Ich habe nicht so viel erwartet davon, als ich angefangen habe zu spielen eigentlich.
Ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich habe gedacht, das ist ja wirklich die erste halbe Stunde. Nee, stimmt gar nicht. Ein bisschen weniger. Also so die ersten 10 Minuten, wie gesagt, habe ich da gesessen und gedacht, naja, nicht schlecht. Japanische Rollenspiele gehen immer, aber ich habe gedacht, dass mich das jetzt nicht packt oder so.
Also ich wusste halt einfach halt natürlich, dass Trails in the Sky sehr, sehr gut ist, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass mich Trails of Cold Steel so beeindruckt tatsächlich.
Ja, und es hat einfach genau die richtigen Akzente an den richtigen Stellen. Also ganz viel, also bei der Präsentation ist halt einfach nicht viel.
Also stimmungsvoll.
Stimmungsvoll ist es, es funktioniert ineinander, es ist sehr kohärent und so weiter, ist alles gut. Aber es
ist halt dieses Titelbild zum Beispiel halt beim Spielstandladen, wenn halt diese Truppe dann im Zug sitzt, mit dieser etwas melancholischen Musik dabei.
Super schön.
Genau, die auch immer, wer auch immer halt in der Größe die Szene hat, wenn Figuren dazukommen irgendwann. Mhm. Ist schon eine sehr schöne Sache.
Die Musik, die wächst ja auch irgendwann so ein bisschen ans Herz irgendwie. Ja. Also man identifiziert sich auch sehr stark mit der Musik, was ja bei einem Rollenspiel total wichtig ist. Und trotzdem haben sie halt auch die Eier, dann auch wirklich dann neben den klassischen Kompositionen dann auch tatsächlich ein bisschen Techno reinzuschmeißen.
Wie Metal einfach, also gerade die Bosskämpfe halt, das ist halt der E-Score auf einmal.
Ist geil. Also es funktioniert echt untereinander sehr gut. Und ich habe echt gedacht, dieses Spiel bringt wirklich die Qualität wieder zurück, die man eigentlich auch von den JRPG erwartet. So. Ja. Also es ist jetzt wirklich in eine andere Richtung gegangen. Einfach so ein bisschen in eine westliche Richtung gegangen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin gespannt, wie sich das auszahlt, dass die Final Fantasy-Reihe auch eher so mehr so auf dem westlichen Markt halt viel weiter geschielt hat und so. Und einfach diese alten Qualitäten aus JRPG ja nicht über Bord geworfen hat, aber einfach die Prioritäten verschoben hat irgendwie so. Die haben gesagt so, okay, uns ist ein bisschen wichtiger, dass das Spiel zugänglicher ist für neues Publikum und so weiter.
Trails
ist
jetzt Millionen davon verkaufen.
Genau, müssen sie ja auch. Also das ist ja das Konzept. Also bei denen, die stecken ja so viel in die Präsentation rein. Das muss ja irgendwie, aber es funktioniert, es ist auch in Ordnung. Das ist
ein Team, wie gesagt.
Ja, genau.
Ich glaube, Final Fantasy wieder.
Wie
bitte? Ich hab Bock auf 15, gar keine Frage.
Ja, holy fuck. Der Podcast, den ich hier nachmache, nach daheim, ist auch tatsächlich über Final Fantasy wieder.
Ach komm, okay.
Ja, über, aber
ich war über, vor 2 Wochen ja auf dem Event gewesen, in LA drüben, also.
Aber nicht über 15, über X und X2, ja.
Ah, okay.
Mach ich jetzt gleich. Also ich mag Final Fantasy total, aber es ist halt eben, Trails ist genau das andere Ende des Spektrums. Also Trails ist wirklich so, nicht die fette Präsentation. Präsentation ist gut, aber es ist halt viel, viel mehr Spiel. Und da haben sie die Akzente halt wirklich auf die Geschichte gelegt, dass die Sinn macht, dass die nicht abgehoben wird, dass die nachvollziehbar ist und so.
Weil es ist halt schade, dass es relativ untergeht momentan.
Ja, kauft das. Also wenn ihr wirklich nur...
Ich meine, das Ding ist halt auf Vita und auf PS3 erschienen. Also 2 Plattformen, die relativ eigentlich zumindest bei uns tot sind, leider.
PS3 ist hier wirklich tot, ne? Das ist verrückt, weil in Japan ist das noch total aktuell.
Aber das ist auch sogar die Version, die ich empfehlen würde von beiden.
PS3?
Die ist einen kleinen Ticken besser, finde ich.
Ich
meine, die sind fast identisch, aber auf die Vita lädt ein bisschen länger.
Ja, aber gut, wenn man eine PlayStation TV hat, ist das, glaube ich, auch unwesentlich, oder?
Ja, klar. Also, wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Also, ich habe beide Versionen hier, gebe ich zu. Ich habe mir dann noch die Vita-Version geholt, nachdem ich auf PS3 angefangen habe, weil ich halt eben den Cross-Save nutzen wollte und habe es auch nicht bereut.
Das ist ganz cool, ne? Also es geht ja bei allen Miss America-Titeln und so, dass du Cross-Save ziemlich üppig nutzen kannst.
Ja, ich hatte die langen Flug gehabt, da in die USA vor ein paar Wochen. Mhm. Schön Spielstand drüber kopiert dann und dann habe ich den Flug gut rumgebracht.
Wie lange fliegt man da? 9 Stunden oder so?
Ja, das waren 12, das ging rüber an die Westküste.
Ach so, okay, ja. Ja gut, dann ist so ein Rollenspiel natürlich Gold wert.
Auf jeden Fall.
Aber man muss zwischendurch auch aufstehen, ganz kurz, man muss ja zwischendurch immer aufstehen, ne? Bei so einem Atlantikflug. Also wenn man nicht sogar aufgefordert, kommt die Stewardess und tritt ihn in den Arsch, damit du mal.
Nee, das nicht, aber also es ist auf jeden Fall sinnvoller.
Ja. Sonst kriegt man Thrombose.
Im Fall, ja.
Okay.
Ich bin einfach so bescheuert.
Ja, gut, das kann aber natürlich bei Rollenspielen passieren, dass man da wirklich 2 Stunden lang sitzt und.
Ja, gut, alleine schon der Vita-Akku verhindert das.
Es sei denn, na gut, ja, ja. Ja, da hast du recht.
Also ich kann das Ding wärmstens empfehlen. Ne?
Ja, also von uns beiden gibt es einen 120er, weil das ist wirklich ein richtig geiles Rollenspiel. Lasst euch da nicht täuschen vom Ersteindruck. wenn
eben mal so eine, mal ein Stündchen reinspielen, dann müsste es eigentlich schon geklickt haben.
Eigentlich schon. Also bei mir hat es auch so in der zweiten Stunde geklickt irgendwie. Ja. Es ist halt aber auch, also vom Spiel, das Spiel, also das ist halt leider, also das Pacing ist so langsam, dass das Spiel auch leider erst so...
Wobei, ich muss eben auch wieder zugute halten, du bist sehr schnell in den ersten Kämpfen drin.
Das stimmt.
Da lassen nicht andere Spiele mehr Zeit.
Das ist stimmt.
Du bist halt so ein kleiner Schmalspur-Dungeon erstmal zum Reinkommen, aber du machst schon was und haust schon Monstern auf den Kopf.
Ja, das stimmt. Ja gut, Persona bisher am Anfang erstmal damit beschäftigt, viel zu reden.
Das lässt sich viel mehr Zeit zum Beispiel.
Das lässt sich zum Beispiel viel mehr Zeit.
Ich denke mal, sobald man so die ersten ein, zwei Figuren sympathisch und interessant findet, ist man auf der sicheren Seite dann.
Eigentlich schon, genau. Also ne,
wenn die Figuren, die an einem Anfang tierisch nerven aus irgendwelchen Gründen, funktionieren dann mit der Zeit dann und werden sympathisch.
Das ist der Hammer, ne?
Also die wirklich einfach auch, glaube ich, so ein bisschen gewollt nervig sind dann.
Das ist mir auch aufgefallen. Also irgendwie, es gibt ja andere Spiele, wo du auch Sachen dabei hast, die dich einfach komplett ankotzen. Und hier schaffen sie es echt, überall die Kurve zu kriegen. Also sehr beeindruckend.
Ja, fast. Es kommt nur eine Figur ein bisschen später dann, die nervt mich immer noch so ein bisschen, aber die bleibt einfach weg.
Na gut, es kann ja nicht alles perfekt sein.
Eben. Ich muss mal eine von 9 Figuren, damit kann ich leben.
Eben.
11 Figuren, ich glaube, du hast 9 am Anfang.
Mhm.
Genau, du hast einfach 9, da kommen noch 2 dazu, sowas.
Genau. Also, aber wird auch sehr behutsam gemacht, also nicht, dass du da völlig überrumpelt
bist. Du wirst nicht irgendwie erschlagen, ja.
Genau, sehr cool. Also, Trails of Cold Steel, erhältlich für PS Vita, PS3, erschienen über Nissan America-Flashpoint in Deutschland und jetzt müssen wir hier die Infos raushauen. Frei ab 12! Kostet 40 genau. Euro, glaube ich. Ist ja, gut angelegtes Geld, wenn man solche Spiele mag. Und
ja. Wer es noch bekommt übrigens, in den USA ist von dem Ding auch eine Special Edition erschienen. Die ist nicht so üppig. Da ist ein Artbook dabei und eine dicke Hülle.
Aha.
Und so ein Emblem von diesem Reich. Und die hat dann gleich noch Platz für den Disc vom Nachfolger.
Oh.
Dass dann so eine schöne Box im Regal stehen hast.
Der Nachfolger kommt im Herbst, ne?
Herbst haben sie gesagt, ja.
Okay, bin ich mal sehr gespannt drauf. Sehen wir ja wahrscheinlich auf der Gamescom schon ein bisschen was.
Ja, wäre schön auf jeden Fall.
Okay, cool.
Und ansonsten wird das Markt natürlich einfach nochmal Trails in the Sky anschauen.
Stimmt, den PSP-Teil.
Ja, ist ein bisschen simpler, hat auch 2D-Grafik und so weiter. Auch ein tolles Kampfsystem, eine tolle Welt, hat die gleichen Qualitäten eigentlich.
Mhm. Cool.
Dann also Falcom ist da wirklich Verlass, was das angeht.
bin ich mal gespannt, wie weit diese Welt weitergeht. Ist cool, dass sie an so einem großen Universum arbeiten und nicht jedes Mal was Neues erfinden. Okay. Dann vielen, vielen Dank, Thomas, dass du zu Gast warst.
War mir eine Freude.
Und wünsche dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.